Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Heute wollen wir uns mal einem ganz besonderen Thema widmen, dem Thema Sachwerte. Denn ja, die Börsen laufen ganz gut, aber dennoch, man hat das Gefühl, an allen Ecken und Enden schwelt es und wackelt es. Wie kann man jetzt also die Chancen am Markt mitnehmen, aber sein Vermögen dabei trotzdem erhalten und am besten noch weiter ausbauen? Darüber rede ich heute mit meinem Gast Chris Pampel. Chris Pampel ist Sachwerte-Experte und der Geschäftsführer des Deutschen Edelsteinkontors. Hallo Pampel, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da bin heute.
Ja, und wir haben auch wirklich ein paar sehr spannende Sachen heute mitgebracht. Lassen Sie uns aber erstmal direkt in das Thema reinstarten. Sachwerte haben wir, also auch hier bei YouTube gemerkt, stehen hoch im Kurs. Die Anleger und Zuschauer interessieren sich dafür. Was macht aktuell so die Faszination für Sachwerte aus?
Ja, ich kann da aus der Praxis berichten, ja, aus den Gesprächen, die wir führen mit Anlegern und Investoren. Und ich glaube, dass die aktuelle Verunsicherung, die Vielzahl an Herausforderungen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind, die Anleger weniger ruhig schlafen lassen. Und sie sind auf der Suche nach Alternativen, nach Sicherheit. Und gerade vor dem Hintergrund steigender Inflation, geopolitischen Krisen weltweit, stehen Sachwerte generell allgemein hoch im Kurs und erleben momentan einen Run.
Mhm. Ja, weil wir haben ja, das habe ich ja immer auch versucht anzusprechen, an der Börse oder allgemein beim Anlegen, ja so ein zweischneidiges Schwert. Viele Assets stehen irgendwie nahe Allzeithoch oder sogar auf Allzeithoch. Es sieht eigentlich recht gut aus. Klar, kommen wir vielleicht auch noch dazu, so ein paar Branchen oder Sektoren sieht es vielleicht noch nicht so rosig aus, aber eigentlich ist alles gut. Aber dennoch hat man so ein beunruhigendes Gefühl. Es könnte überall knistern, wackeln, die nächste Krise könnte wieder vor der Tür stehen. Sie sagten auch, das ist ja sowas, wo Leute sich jetzt dann für Sachwerte interessieren, diese Gemengelage.
Ja, absolut. Der Treiber, der Unsicherheitsfaktor, den man vielleicht immer wieder verkennt, ist einfach dieser immens hohe Schuldenstand, den wir sehen bei den EU-Mitgliedstaaten oder auch bei den USA. Das sind Schulden, die auf Rekordniveau sich befinden. Und mit diesen Schulden ist immer ein Druck verbunden, sich dieser Schulden auch zu entledigen. Und wir wissen, das geht entweder über Inflation, Währungsreform oder auch über die Einführung von digitalen Zentralbankgeld, was auch diskutiert wird und viele Spielmöglichkeiten bietet. Und da sehen wir also aktuelle Inflationsraten, die Geldwerte unter Druck setzen, ganz allgemein. Und damit ist automatisch der Sachwert im Fokus und in vielfältiger Form. Ja, die Assetpreise sind auf Rekordniveau oder sind annähernd auf Rekordniveau. Das ist korrekt, das ist richtig. Nichtsdestotrotz ist die Schulden, die weltweiten Staatsschulden auf einem Rekordniveau. Und das birgt nun mal langfristig Risiken.
Ja, und man merkt es ja, glaube ich, auch so ein bisschen im eigenen Geldbeutel. Ja, diese offizielle Inflation ist wieder etwas zurückgekommen. Nichtsdestotrotz, wie Sie gesagt haben, da steigen die Preise weiter. Aber wenn man sich jetzt wirklich seine reale Inflation anguckt, also bei mir beträgt die schon, und ich tracke so ein bisschen nerdig meine Ausgaben, liegt ja, die schon höher als bei diesen 2%. 2% Inflation wäre schön. Die ist viel, viel höher. Und auch das ist doch sowas. Klar, ich versuche dann an der Börse anzulegen, auch in Sachwerte mal, wie auch zum Beispiel Gold, Silber. Aber man versucht ja erstmal mit dieser Inflation Schritt zu halten. Und dafür sind doch Sachwerte erstmal so genau das Richtige, oder?
Perfekt, genau. Dafür sind Sachwerte gleichzeitig auch Inflationsschutz, weil sie in ihren Preissteigerungen die Inflation abbilden. Letztendlich als Anleger profitiere ich dann von diesen Preissteigerungen, das sehen wir auch. Und deshalb ist das die richtige Strategie. Es ist wichtig allerdings zu betonen, dass es nicht das eine Sachwert an sich jetzt die ultimative Lösung darstellt, sondern es kommt trotzdem darauf an, Klumpenrisiken zu vermeiden und ein gut strukturiertes Portfolio aufzubauen und möglichst breit in Sachwerte zu investieren. Die Klassiker sind Wertpapiere, sind natürlich Immobilien, auch die Edelmetalle mit Gold. Und dann im nächsten Schritt, wenn man dann schon gut aufgestellt ist, kommen auch andere Sachwertanlagen, mobile Sachwertanlagen in Frage und werden interessant.
Das schauen wir uns gleich auch wirklich im Detail an, auch wie man so ein Portfolio gut strukturiert. Eine Nachfrage, Herr Pampel, noch kurz, weil Sie sagten, zum digitalen Zentralbankgeld. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Aufregerthema und viele wissen auch noch so gar nicht, worum es dabei geht. Wissen Sie gerade, wie ist so der Stand? Also wie weit ist die EZB da in dieser Hinsicht und ja, welche Chancen, aber auch Risiken birgt das?
Gut, ich verfolge das so latent in der Berichterstattung. Inwieweit jetzt da konkret die technischen Möglichkeiten ausgereift sind, dass es marktreif ist, das kann ich nicht beurteilen. Wir sehen es aber, dass andere Staaten auf diesem Planeten mit diesen staatlichen Zentralbankgeld auch experimentieren und es doch, wenn man sich mit diesem Thema näher beschäftigt und die Möglichkeiten, die diese Währungen bieten, beschäftigt, dann ist es definitiv ein Thema, mit dem wir uns irgendwann mal auseinandersetzen müssen, denke ich. Und deshalb sollte man mit einem Auge immer drauf schielen. Aber jetzt, ich weiß, dass das immer etwas polarisiert. Ich bin nicht angetreten, da jetzt, ich sag mal, Ängste zu schüren oder Unsicherheit zu schüren, sondern eher vielleicht darauf zu sensibilisieren, dass man darauf achten sollte, im Blick haben sollte und seine Anlagestrategie eben darauf ausrichtet, wie gesagt, breit streut.
Ja, dann lassen Sie uns doch jetzt auch direkt dazu kommen. Also, wenn ich jetzt sage, oder Sie haben es eben angesprochen, wie sieht denn aus Ihrer Sicht so ein gut breit gestreutes Sachwerteportfolio aus, was sich auch viele Menschen leisten können? Sie haben gesagt, ja, Immobilie, aber vielleicht nicht jeder Zuschauer kann sich direkt eine Immobilie leisten oder so. Wie sähe denn sowas aus Ihrer Sicht aus, was die meisten Leute auch dann wirklich umsetzen können?
Ja, der Klassiker, wo wir auch ein großer Verfechter sind, sind natürlich die Edelmetalle und angeführt von Gold. Gold, Silber oder auch andere strategische Metalle, die hier als Erstinvestment sicherlich interessant sind. Gold gilt ja gemeinhin als das Absicherungsinstrument, ist an sich ja kein Investment, sondern Gold als Alternative zu Geld, zu einer Währung, etwas, was seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden einfach bewährt und verlässlich ist und deshalb mit einer kleinen Beimischung auf jeden Fall ins Depot gehört und mit dem man auch beginnen sollte als Basisinvestment, denn darauf bauen sich weitere Sachwertinvestmentstrategien auf. Und natürlich die Immobilie als eingenutzte Immobilie, wer diesen Traum hat, finde ich absolut erstrebenswert. Sollte man auch verfolgen, denke ich, als junger Mensch, ist das eine schöne Sache, wenn man selber davon profitieren kann, drin leben kann und sich für seine Familie ein schönes Heim schafft. Das finde ich sinnvoll. Bei den fremdgenutzten Immobilien, da haben wir in den letzten 2-3 Jahren gesehen, dass gerade bei uns viele, viele Investoren da ihre Klumpenrisiken minimiert haben, Bestände reduziert haben, mal so nach 10 Jahren den Steuervorteil mitgenommen haben, verkauft haben und in mobile Sachwerte umgeschichtet haben. Das sehen wir deshalb, da sollte man vielleicht auch mit einem Auge mal drauf schielen und sein eigenes Portfolio mal kritisch prüfen. Vielleicht kann ich da mal Gewinne mitnehmen und das gehört ja auch dazu.
Vielleicht kurz 2 Nachfragen, weil das so spannend ist. Einmal, was waren so die Gründe? Haben Ihre Kunden das auch gesagt? Warum haben Sie jetzt fremdgenutzte Immobilien abgebaut?
Ja gut, man hat über das sehr attraktive Zinsniveau der letzten 10 Jahre, können wir ja sagen, wirklich einen Hype erlebt. Es war attraktiv, Immobilien zu kaufen auf der einen Seite. Und jetzt hat man ein gewisses Immobilienportfolio aufgebaut und die Anleger sehen schon, dass mit Immobilie auch Risiken verbunden sind. In der Praxis zeigt sich eben auch, dass eine Immobilie eben auch mal einen Leerstand hat oder dass eine Immobilie auch mal renovierungsbedürftig ist. Und dann kommt eben der Gesetzgeber noch dazu, der mit dem Modernisierungsgesetz, Immobilienmodernisierungsgesetz, auch ich sag mal für die Zukunft die Messlatte und den Investitionsbedarf nach oben schraubt. Das scheuen viele Anleger, da sind Unsicherheiten vorhanden. Man weiß nicht, mit welchen Investitionsstau man dort reingehen muss in die Immobilie. Deshalb sind Anleger wirklich da kritisch gewesen und haben das auch genutzt, gerade auch bei uns im Osten, und haben dann den ein oder anderen Immobilie verkauft, Gewinn einfach mal mitgenommen und sagen, okay, wir verfolgen mal, wie entwickeln sich die Preise, spekulieren auch darauf, dass die Preise vielleicht noch ein bisschen zurückkommen noch.
Ah ja, verstehe.
Dass dieser Gedanke ist auch, spielt auch eine Rolle mit und man ist momentan eher auf der Suche nach alternativen mobilen Assets.
So ein alternatives mobiles Asset könnte dann ja Gold sein, wie Sie gesagt haben. Was erwarten Sie aktuell noch bei Gold? Weil ja, Gold hat ja wirklich eine gute Rallye hingelegt, muss man sagen. Was ist so Ihr Kursziel aktuell für Gold?
Ja, wir sind auch Freunde von Gold, keine Frage. Das begleitet uns schon seit vielen, vielen Jahren. Und beim Gold, ja, wir notieren auf einem Allzeithoch, kann man sagen. Die Goldpreisentwicklung, wenn mich ein Anleger fragt, spiegelt für mich ja letztendlich nur wieder, dass wir immer mehr Geldwerte aufwenden müssen, also Dollar und Euros aufwenden müssen, um einen Sachwert zu erwerben. Der hohe Goldpreis spiegelt eigentlich nur wieder, dass das Vertrauen in den etablierten Währungen Euro und Dollar zunehmend schwindet. Und das natürlich begründet durch diese Staatsschulden, die auf Allzeithoch notieren. Da dieses Thema die nächsten 2, 3, 4, 5 und 10 Jahre wahrscheinlich auch so bleiben wird, sehen wir bei dem Goldpreis nach wie vor viel, viel Luft nach oben. Aber vorsichtig bin ich angetreten, um da zu spekulieren.
Ja, okay.
Ne, sondern in dem Maße, es bleibt ein langfristiges Investment. Und jetzt auf kurzfristige Preissteigerungen zu setzen, davon rate ich generell ab. Sondern der Anlagehorizont muss passen zu einem Investment. Und beim Gold sehe ich schon einen mittelfristigen Anlagehorizont, mindestens den man mitbringen sollte.
Mhm. Herr Pampel, jetzt hatte ich Sie eben unterbrochen beim Portfolioaufbau, weil ich das zu den Immobilien und Gold da nochmal nachhaken wollte. Ja. Genau, wir waren dabei stehen geblieben, was halt nach Gold, Silber, Edelmetall, Immobilien dazu gehört. Vielleicht können Sie gleich dann auch skizzieren, wie legen Sie denn überhaupt an oder wie sieht denn Ihr Portfolio, wenn Sie da was nennen wollen, aus?
Als Ergänzung noch, um das
abzuschließen,
zu den Sachwerten zählen ja auch, ich sag mal, Unternehmensbeteiligungen, der Klassiker, die Aktien, die sicherlich auch in einem gut strukturiertes Portfolio mit reingehören, ihre Daseinsberechtigung haben und man da von der Wertschöpfung auch profitiert. So, ob man jetzt diese Position aber unter den aktuellen Entwicklungen noch ausbauen sollte, da sind Anleger auch kritisch, ganz klar. Die sagen dann, gut, vielleicht verfolge ich eher eine konservative Strategie und suche ein Asset, was Vorteile bietet, was die anderen Assetklassen eben nicht bieten. Und dann spielt eben zum Beispiel ein Edelstein-Investment durchaus eine interessante Rolle, um ein Portfolio abzurunden und da Vorteile zu nutzen, die alle anderen Assetklassen eben nicht bieten.
Genau, da wollen wir jetzt dann auch ein bisschen einsteigen, wie das mit den Edelsteinen aussieht. Das finde ich auch sehr spannend. Ich kenne mich da auch bislang noch wenig aus. Aber vielleicht noch ganz kurz die Nachfrage. Möchten Sie ein bisschen skizzieren? Wir sind ja auch im Börsenmagazin. Ja, okay. Ja, wie sieht Ihr Portfolio so aus, was Sie halt erzählen wollen? Aber haben Sie Aktien, Gold, Kryptowährungen? Ich nehme an, Edelsteine oder auch. Wie sieht es bei Ihnen so aus, dass man sich eine Vorstellung von machen kann?
Ja, wir sind sicherlich nicht unbedingt ein Vorbild für ein gut strukturiertes Portfolio. Das müssen wir sagen an der Stelle. Weil wir sind in der Familie, wenn wir über Anlagestrategie reden und Vermögensstrukturierung reden, sehr konservativ und sehr klassisch aufgestellt. Das heißt also, wir investieren in Sachwerte, wenn es darum geht, wirklich als Klassiker Edelmetalle, vielleicht auch ein Teil strategische Metalle. Die Edelsteine spielen eine sehr, sehr große Rolle bei uns, weil das einen Großteil des Warenbestandes ausmacht, in den wir investiert sind. Und da auch verschiedene Marktentwicklungen nutzen wollen und da ja auch unser unternehmerischer Gewinn liegt, dass wir da sehr stark engagiert sind und auch immer mal Liquidität vorhalten, um da reagieren zu können auf Marktentwicklungen. Und last but not least, die Grundstücken sind ja nicht mal die Immobilien an sich, sondern der Grundstückshandel an sich. Das ist, ich würde es mal so sagen, die drei Speichenregeln, nur halt noch konservativer interpretiert mit den großen drei großen Blöcken, Edelmetalle, Edelsteine und Grundstücke.
Okay, danke für den Einblick. Sehr, sehr interessant. Haken wir doch jetzt mal bei den Edelsteinen nach, denn deswegen sind Sie ja heute auch hier. Sie haben auch drei schöne Exemplare mitgebracht. Vielleicht zeigen wir die mal ganz kurz, dann kann man sich das auch noch ein bisschen besser vorstellen. Genau, erzählen Sie doch mal kurz, Herr Pampel, was Sie hier mitgebracht haben.
Also ich habe hier einen Klassiker mitgebracht, einen Blue Chip der Farbedelsteine, den Rubin. Hier in dem Falle aus Mosambik, ein einkarierter Rubin aus Mosambik. Er ist der bekannteste, seltenste Farbedelstein der Welt und für ein Basisinvestment in ein Edelsteinportfolio prädestiniert.
Ja. Kurze Nachfrage, was kostet jetzt dieser Stein hier zum Beispiel so ungefähr?
Wir haben hier eine Bewertung von ca. 20.000 Euro.
Okay, den haben wir hier im Studio.
Genau.
Okay, sehr gut.
Das sind umgerechnet 0,2 Gramm.
Ja. Aber bevor auch zum Einhaken, bevor jetzt jemand sagt, kann ich mir eh nicht leisten oder will ich mir nicht leisten, es gibt auch eine Möglichkeit, mit deutlich geringeren Beträgen zu investieren. Da kommen wir gleich auch zu. Aber jetzt wollen wir erstmal schön genau in das Thema eintauchen.
Dann habe ich hier als Ergänzung noch den Smaragd, den grünen Smaragd. Hier in dem Fall aus Kolumbien. Der Smaragd, auch einer der Big Three der Farbedelsteine, gehört also, ist auch ein Blue Chip, gehört also auch zum Basisinvestment eines Edelsteinportfolios. Momentan auch, wenn wir später noch dazu kommen, sehr interessante Marktentwicklungen. Da haben wir dieses Jahr die Marktentwicklung genutzt, um gerade unseren Bestand aufzustocken und zu investieren.
Also Smaragd, sagen Sie, sehr interessant.
Aktuell sehr interessant, weil die Förderquoten doch rückläufig sind. Mhm. Wir haben zwei nennenswerte Abbaugebiete mit Kolumbien und Sambia. Mhm. Und gerade in Sambia ist momentan, so sieht es aus, die Fundstätte nahezu erschöpft.
Ah, okay. Kurze Nachfrage, was würde der jetzt hier ungefähr kosten hier, am Markt?
Ja, das ist ein zweikarierter Smaragd. Da reden wir von einer Bewertung von ca. 18.000 Euro.
Ah ja, sehr spannend, ja. Einen dritten Stein haben wir noch.
Genau, jetzt haben wir last but not least einen wunderschönen blau-violetten Farbwechselstein 25 Karat. Also hier sieht man was für sein Geld. Er hat eine Bewertung von ca. 30.000 Euro.
Oh, Wahnsinn.
Ein blauer Tanzanit, der aus Tansania kommt. Mhm. Besonderheit beim Tanzanit, er ist der Hidden Champion aktuell, mhm, und kommt in dieser Form nur in Tansania vor. Mhm. Das ist die einzigste Fundstätte. Mhm. Und in Tansania erleben wir auch rückläufige Füttermengen. Auch da sind wir, verfolgen wir sehr aufmerksam den Markt. Mhm. Es ist allerdings kein Bluechip, sondern hier muss man sagen, das ist eher ein Nebenwert,
ah, ja,
eine Ergänzung zu einem,
ja,
zu einem Edelstein-Portfolio. Warum ist es ein Nebenwert? Weil er lange nicht die Historie hat wie ein Rubin oder ein Smaragd oder ein Saphir. Er wurde erst Ende der 60er Jahre entdeckt in Tansania,
okay, ja,
durch Tiffany's bekannt gemacht. Mhm. Und der braucht noch ein bisschen Zeit, um im Mythos eines Rubin vergleichbar zu erreichen. Mhm. Ja, aber da liegt auch Potenzial, mhm, deshalb Nebenwert, ein Small Cap in dem Fall,
ja,
bei
dem
VW-Edelstein. Und sicherlich ein interessanter Einstiegsstein, auch wenn man mit kleineren Beträgen starten möchte, da geht es ab ca. 5.000 bis 6.000 Euro los.
Ja, Herr Pampelum, wo wir jetzt ja gerade bei den Edelsteinen sind und den Kosten dafür. Einmal noch, es gibt ja auch ein Gewinnspiel, was Sie aktuell zum Jubiläum anbieten. Für Sie da draußen, Sie finden jetzt unten in der Videobeschreibung einen Link zu dem Gewinnspiel, wo das Deutsche Edelsteinkontor Farbedelsteine und Wertgutscheine im Wert von bis zu 50.000 Euro verlost. Also einfach mal unten in die Videobeschreibung klicken. Und Herr Pampel, genau, wir wollen jetzt nochmal so ein bisschen mehr auf die Kosten von den Investment-Edelsteinen eingehen. Ich nehme an, ja, ganze Steine zu erwerben, das ist natürlich auch teuer. Das kann sich nicht jeder leisten, aber Sie bieten doch auch eine sehr interessante Sparplanmöglichkeit an. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Möglichkeit, sich an diesen Edelsteinen zu beteiligen, an der Wertentwicklung zu beteiligen, erfordert einfach gewisse Mindestvoluminas. Und beim Rubin geht es eben erst ab ca. 18.000 Euro los. Mhm. Beim Rubin, beim Saphir und beim Smaragd ab ca. 12.000, 13.000 Euro.
Okay, ja.
Und beim Tanzanit, ja, ab 5.000, 6.000 Euro. Mhm. Das sind so die Mindesteinstiegsgrößen. Und es gibt natürlich Anleger, die Vermögensaufbau betreiben möchten für sich selber, mhm, für Kinder oder für Enkel. Mhm. Und die Investment in die Edelsteine einfach Gefallen finden und von den Wertentwicklungen, von diesem spannenden Potenzial, die in diesem Markt steckt, profitieren möchten. Und dann, und in diesem Fall haben wir mit einem Partnerunternehmen ein sehr, sehr spannendes Edelsteinportfolio aufgebaut, einen Kundensammelbestand,
ja,
wo Anleger sich ab 30 Euro monatlich oder ab 1.000 Euro einmalig beteiligen können. Mhm. Die Besonderheit in diesem Portfolio, das sind halt Rubine, Saphire, Smaragde jeweils zu ein Drittel enthalten. Allerdings,
ah, ja,
mhm, allerdings,
ja,
Steine ab ca. 100.000 Euro aufwärts.
Ja.
Das heißt wirklich Steine, die als Investment wunderbar geeignet sind, sehr, sehr selten sind, sehr, sehr begehrt sind, mhm, und damit perfekt die Eigenschaften als Investment in sich tragen.
Mhm. Das ist ja eine spannende Möglichkeit, weil man dann schon, und das wusste ich jetzt noch gar nicht, man beteiligt sich nicht an einem Stein, sondern schon an einem Portfolio.
Korrekt.
Wenn man das per Sparplan oder so macht.
Ja.
Sehr spannende Variante. Und da würde ich direkt als Nachfrage stellen, zwei Sachen. Aber fangen wir mal an. Ja, wie sieht es denn mit der Wertentwicklung aus? Weil klar, so wir als Anleger, wir möchten ja eine gewisse Wertentwicklung. Womit, ja, kann man so im Schnitt über ein paar Jahre rechnen?
Deshalb. Das ist eine Frage, die, wo ich immer hin und wieder mal aufs Glatteis geführt, mhm, werde. Deshalb möchte ich zu Anfang nochmal betonen, mhm, dass wir bei einem Edelsteininvestment immer von einem Investment sprechen, wo es um Vermögensschutz geht. Mhm. Das ist das Investment, wo wir Vermögenswerte konservieren, über einen langfristigen, mhm, Zeitraum hinweg und damit Vermögenswerte über Krisen hinweg in die Zeit nach einer Krise transportieren. Mhm. Natürlich wollen wir einen Inflationsausgleich erzielen. Mhm. Das heißt, eine Wertsteigerung ist notwendig. Und langfristig, wenn wir jetzt uns die Historie anschauen, über 10, 15, 20 Jahre, haben wir gerade beim Rubin, Saphir, Smaragd in etwa langfristig pro Jahr eine Wertsteigerung von 4-7%.
Okay, ja.
So. Mhm. Damit haben wir erstmal wunderbar einen Inflationsschutz.
Mhm.
Und zusätzlich gibt es noch spannende Entwicklungen, wenn man die richtige Investitionsstrategie wählt bei den Farbedelsteinen.
Mhm.
Wir bezeichnen das als den Zukunftsbonus bei Farbedelsteinen. Ich erkläre das anhand eines Beispiels. Gerade beim Rubin gibt es nur wenig Fundstätten, das mal vorab.
Mhm.
Ja, also neben Mosambik aktuell gibt es noch Madagaskar, vielleicht Sri Lanka noch. Und das war's. Ja. Und bis Ende der 90er Jahre war Burma das begehrte Abbaugebiet, mhm, für Rubine. Bis Ende der 90er, Anfang der 2000er, Burma mitgeteilt hat, wir finden kaum noch Top-Qualitäten, mhm, Und dann ist etwas passiert, was mit jedem Rohstoff passiert, der zur Neige geht. Mhm. Die Preise haben sich seitdem in den letzten 20 Jahren ja fast verzehnfacht.
Boah.
Mhm. Ja, für Rubine aus Boma, Bomanesen.
Ja. Ja.
Die Frage ist, wenn Anleger zu uns kommen und sagen, wir möchten gerne so einen Rubin aus Boma haben, mhm, dann stellen wir die Gegenfrage, die kritische Gegenfrage, ist es wirklich ein cleveres Investment? Mhm. Denn ein Investment in Boma, Bomanesen ist vergleichbar mit einem Investment in Facebook, Google oder Amazon-Aktien. Mhm. Das sind ja Investments, die wahrscheinlich ihre beste Zeit schon hinter sich haben. Ein gutes Investment aktuell, keine Frage. Aber was das Potenzial anbetrifft, eher eingeschränkt. So. Deshalb ist doch die spannende Frage, welcher Rubin wird aus einem begehrten Fundort noch abgebaut, mhm, und ist Top-Qualität, ist Investmentqualität. Und da sehen wir eben aktuell Rubine in Mosambik, mhm, die sehr, sehr begehrt sind. Auch da sind schon die Förderquoten leicht rückläufig, ja, aber die Preise, da noch Material gefunden wird, auf einem attraktiven Niveau, wir sagen, mhm, unterbewertet und deshalb als Investment besser geeignet, weil da das Wertsteigerungspotenzial einfach vorhanden ist. Und dieser Effekt, den kann ich nicht seriös prognostizieren, mhm, wann der eintritt. Mhm. Ja, deshalb brauchen wir einen Anlagehorizont beim Edelstein von 10 Jahren und länger. Mhm. Deshalb gehört er wirklich zum festen Bestandteil des langfristigen Vermögens, was man idealerweise vielleicht auch in die nächste Generation, mhm, weiterverkauft. Mhm. Um von diesem Zukunftsbonus auch bequem profitieren zu können. Mhm. Und dann wird es ein sehr, sehr spannendes Investment.
Und diese Rubine aus Mosambik, ja, die könnte man jetzt aber auch bei Ihnen, also beim Deutschen Edelsteinkontor, kaufen.
Ja, wir haben eine Handelsplattform. Ja. In dem, wo wir Rubine unter anderem aus Mosambik, mhm, mit entsprechenden Dokumenten, Zertifikaten zum Kauf anbieten. Mhm. Und da bieten wir auch die Beratung entsprechend dazu an, um letztendlich erstmal festzustellen, ist überhaupt der Anleger für ein Edelstein-Investment geeignet? Passt er in die Vermögensstruktur der,
ja,
Stein?
Ja, auch und wichtig.
Ja, mhm, welche Höhe auch des Vermögens ist, mhm, für ein Edelstein, kommt überhaupt in Frage? Mhm. Und dann im dritten Schritt reden wir wirklich erstmal über die Steine, die wir dann auswählen können. Und da, mhm, machen wir gerne Angebote dazu und, mhm, beraten den Anleger.
Mhm. Einen Link dazu, zu der Plattform, können wir mal unten in die Videobeschreibung packen, wer sich dafür interessiert, gerne mal anschauen. Da fällt mir dann auch direkt ein, weil die Idee kam oder der Gedanke kam mir, ja, aber wie sieht es denn mit der Liquidität aus? Also, ja, wie gut komme ich an die Steine? Ja, aber wie gut kann ich sie auch wieder veräußern? Sowohl dann ganze Steine, wenn man die zum Beispiel bei Ihnen kauft, oder auch eben diese Anteile, diese, ja, Sparplananteile.
Also, unterscheiden wir erstmal das Direktinvestment, mhm, von der Edelsteinbeteiligung.
Ja.
Ja. Und bei dem Direktinvestment muss man klipp und klar sagen, ja, dass im Wiederverkauf Zeitdruck ein schlechter Ratgeber ist. Mhm. Das gilt auch für andere Assets, aber gerade wirklich besonders bei den Edelsteinen. Wir müssen wirklich seriös im Verkauf mal 3 bis 12 Monate auch kalkulieren, um einen Käufer zu finden. Das heißt, es ist vergleichbar vielleicht auch mit Immobilien. Mhm. Man beauftragt einen Makler bei den Edelsteinen im Verkauf uns, mhm, in dem Falle, um dann entsprechend über Handelsplattformen, das heißt über Auktionen, Messen, andere Edelsteinhändler oder auch über unsere Handelsplattform die Steine zum Kauf wieder anzubieten. Mhm. Und dann ist es gut, wenn man einfach ein bisschen Zeit mitbringt, um dann Bestpreis zu erzielen. Mhm. So wie das halt auch, ja, in der Verhandlung, mhm, bei Immobilien vielleicht vergleichbar ist.
Ja.
So, das wäre vielleicht zu Beginn zu beachten. Und natürlich, um das nochmal zu betonen, ist ja daher auch diese Vermögensstruktur so wichtig, dass man eben nicht in den Zeitdruck gerät.
Absolut.
Sondern dass man vorher Assets hat, wo man bequem liquidieren kann, wo man, mhm, schon rankommen kann. Und Sie sehen selber, wenn man dann da sehr vertrauensvoll und sehr, sehr bewusst darauf hinweist, dass wirklich, also was muss passieren am Ende des Tages, dass man dann an die letzten 10% seines Vermögens rankommt, mhm, von heute auf morgen, das ist fast ausgeschlossen, mhm, ja. Deshalb nochmal die Betonung, mhm, es ist ein Asset mit, das zum langfristigen Teil des Vermögens gehört. Mhm. Mhm.
Und wie sieht es dann mit dem Sparplan, mit den Beteiligungen, ja, aus?
Bei den Sparplan ist es so, da sehen wir eher einen mittelfristigen Anlagehorizont, mhm, also wir sagen so ab 5, 6, 7 Jahre, ja, durchaus interessant. Da ist es unkompliziert, da haben wir innerhalb von 5 Bankarbeitstagen die Möglichkeit, dass der Anleger selbstständig über sein Guthaben verfügen kann, mhm, in Teilen oder vollständig und es auch wieder liquidieren kann.
Wenn wir schon beim Kauf sind, wie ist denn die steuerliche Betrachtung? Ist das so wie bei Gold und Immobilien dann auch wie bei anderen Sachwerten? Und haben Sie da, ich weiß, also wir machen keine Steuerberatung, können wir nicht leisten, aber worauf sollte man denn achten?
Also bei der steuerlichen Komponente gilt als erstes mal noch zu prüfen beim Kauf der Steine, wo man sie lagern möchte.
Also, okay,
wenn man die Steine ausliefern lassen, mhm, möchte und in seinem eigenen Tresor verwahren, mhm, möchte. dann sind die Steine immer mit Umsatzsteuer natürlich belastet, ja, wie beim Silber auch. Oder ob ich auf der anderen Seite die Verwahrung in einem sicheren Zollfreilager wähle, vielleicht auch in einem Drittland, mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass die Mehrwertsteuer gestundet ist, solange die Ware im Zollverlager verwahrt ist und ich dadurch den Investitionsbetrag zu 100% in Edelsteine veranlagen kann. Das wäre grundsätzlich am Anfang zu klären. Und dann ist es, wie Sie schon angedeutet haben, vergleichbar wie bei Gold. Nach einem Jahr Haltedauer der Edelsteine sind die Gewinne beim Wiederverkauf 100% einkommenssteuerfrei.
Ah ja, und dieses Zollfreilager, würden Sie so diesen Service auch anbieten oder muss man sich das dann nochmal irgendwo suchen?
Na, wir verwahren nicht selber, wir bieten keine Verwahrung an für Anleger, sondern wir sind, wenn Anleger aber die Verwahrung wünschen, natürlich behilflich, auf eigenen Namen des Anlegers, des Investors, ein Zollfreilager zu öffnen, da wo es gern möchte. Wie gesagt, momentan ist das Fürstentum Liechtenstein, fairerweise muss man das sagen, das Wunschzielland vieler Investoren. Da sind wir behilflich, dann dort ein Zollfreilager zu öffnen und liefern dann kostenfrei dahin. Und der Anleger hat dann die Möglichkeit, über sein Vermögen dort selber zu entscheiden.
So ein, zwei kritische Nachfragen möchte ich oder muss ich dann auch noch stellen. Einmal, Sie haben ja so gesagt, aus was für Ländern diese Steine kommen, wo die abgebaut werden. Also da könnte ich mir vorstellen, ja, wie ist denn das? Müssen da Menschen drunter leiden, Umwelt drunter leiden, wenn diese Steine abgebaut werden und hierher kommen?
Ja, das ist ein Thema, was uns auch beschäftigt, natürlich, auch gerade unter dem Thema ESG. Legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir ausschließlich von geprüften Partnern kaufen, direkt vor Ort an den Minen bei den Schleifereien und dann die Ware importieren. Und dadurch, dass wir direkt vor Ort einkaufen, haben wir natürlich auch den direkten Bezug zu den Menschen dort unten, die arbeiten und können also auch beim Import zertifizieren und bestätigen, dass die Steine konfliktfrei sind und auch beim Abbau die Menschenrechte der Uncharter eingehalten werden und die Steine also, ganz salopp gesagt, einfach sauber sind. So. Das ist bei den Farbedelsteinen nochmal gedanklich etwas zu unterscheiden von den Diamanten, denn man kann in einem Labor den Farbedelstein mit seiner Herkunft dokumentieren und auch festhalten in einem Labor, in einem anerkannten Prüflabor. Und das hat natürlich den Vorteil, dass jeder sieht, wo kommen die Steine her und die Steine kommen aus keinem Konfliktgebieten. Bei den Diamanten dazu haben wir bis heute kein technisches Verfahren, was die Herkunft eines Diamanten im Labor eindeutig befunden hat. Okay. Das heißt, man versucht über das sogenannte Kimberley-Abkommen, über geeignete Dokumente, die Herkunft nachzuvollziehen. Wir wissen, dass der Anteil der Blutdiamanten im Markt seit dem Kimberley-Abkommen gesenkt worden ist, von 4% vielleicht auf 1%. Aber Dokumente sind geduldig und in dem Falle eben nicht 100% kann man das ausschließen. Und das müssen wir nochmal gedanklich trennen. Bei den Farbedelsteinen Rubin, Saphir, Smaragd haben wir ja ganz andere Voraussetzungen. Herkunft ist bestimmbar. Wir kaufen direkt vor Ort ein und können deshalb auch zertifizieren und belegen, dass es konfliktfreie Steine sind.
Ich glaube, solche Dokumente ungefähr haben Sie auch heute mitgebracht,
habe ich
oder?
Zum Beispiel mit.
Vielleicht wollen Sie die einmal an die Kamera halten, was man alles so bekommt und was dazugehört.
Also zu jedem Stein gehören genau zwei Dokumente. Das ist zu einem ein Befundbericht von einem international anerkannten Prüflabor. Es gibt weltweit über 1000 Labore, allerdings würde ich nur drei empfehlen. In Deutschland genau eins, nämlich die Deutsche Stiftung Edelsteinforschung, das ist das Dokument, was ich hier dabei habe, aus Idar-Oberstein. In der Schweiz gibt es noch die GAS oder auch die SSEF, die Schweizer Stiftung Edelsteinforschung. Und in diesem Befundbericht wird eindeutig beschrieben, was es ist für ein Stein. Es ist ein natürlicher Stein. Wie sind die Abmaße des Steins? Hier sieht man das nochmal. So sieht das aus. Im Ergebnis, was ist es für ein Stein? Und ganz wichtig, unter Bemerkung sehe ich den Hinweis, ob ein Stein behandelt ist oder nicht behandelt ist. Denn entscheidend ist, dass man auf die richtige Qualität setzt. Dafür kommen wir vielleicht nochmal dazu. Denn der Hase im Pfeffer liegt beim Edelsteininvestment tatsächlich beim Erwerb der richtigen Qualität.
Okay.
Ja, was bei der Immobilie die Lage ist bei dem Edelstein die Qualität.
Dann fragen wir da direkt nach. Und also worauf muss man da dann achten bei der Qualität?
Ja, die Edelsteine werden in verschiedenen Qualitätsstufen eingeordnet. Ja, es gibt einmal die niedrigen Qualitäten und die mittleren Qualitäten. Die kann man allgemein als die sogenannten Schmuckqualitäten zusammenfassen. Das sind die Qualitäten, die man beim Juwelier findet. Ja, das sind Materialien, die an sich schön aussehen, aber damit sie schön aussehen, in irgendeiner Form behandelt worden sind. Das heißt, in ihren Eigenschaften aufgewertet worden sind, damit sie einfach für den Einzelhandel geeignet sind, um die Nachfrage zu bedienen. Die werden also erhitzt, bestrahlt oder mit Chemikalien in den Eigenschaften verbessert. So, diese Steine sind natürlich vom grundsätzlichen Material her also weniger gute Qualität, deshalb als Investment nicht geeignet. Und dann kommen die sogenannten hohen Qualitäten. Und bei den hohen Qualitäten reden wir von den Investmentqualitäten. Das sind die Steine, die keine Behandlung bedürfen, also unbehandelt sind und daher von ihren Eigenschaften nahezu perfekt sind. Und dann gibt es noch die höchsten Qualitäten, müssen wir auch nochmal abgrenzen, die sind aber als Investment nicht geeignet, muss man klar sagen, weil sie sind in den Eigenschaften, ich sag mal, wirklich perfekt, daher aber super selten und es findet kein ausreichender Handel statt.
Ja, okay. Ja.
Und zu einem Investment gehört natürlich auch die Handelbarkeit. Mhm,
klar.
Deshalb muss man sich in diesem Segment der hohen Qualitäten, der Investmentqualitäten bewegen und man sagt, nur maximal 2-3% der Steine, die überhaupt gefördert werden weltweit, erfüllen diese Range, diese Qualitätsstufe. Mhm. Und wir werden als Marktführer für Farbedelsteine in Investmentqualität wahrgenommen, weil wir eine Handelsplattform bieten, wo man ausschließlich diese Qualitäten findet.
Okay, weil das wollte ich jetzt fragen. Wenn ich jetzt dann was kaufen will, auch bei Ihnen, ich meine, es gibt ja bestimmt Beratungen und so, aber da würde ich dann eher auf der Plattform schon die finden, wo Sie sagen, da dürfte es sich aus der Erfahrung her lohnen, rein zu investieren.
Ja.
Da sind eben die ganz oben und die ganz unten dann nicht mit dabei.
Korrekt.
Okay.
Genau.
Mhm.
Wir haben diese Vorauswahl schon getroffen, dass der Anleger es relativ einfach hat. Die Steine, die da zur Auswahl stehen, sind absolute Investmentqualitäten.
Dann, und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt dieses Video gesehen, ich interessiere mich dafür, in was soll ich denn jetzt dann investieren? Klar, es gibt sicherlich noch die Beratung bei Ihnen, aber wenn ich das jetzt mal ausprobieren will, wo sagen Sie, ja, das ist jetzt, am Anfang haben Sie ja schon so einen kleinen Hinweis gegeben, das ist jetzt der richtige Stein, das ist die richtige Preisklasse.
Ja.
Da könnte man jetzt mal auf das erste Investment schielen.
Bevor wir die Frage beantworten, noch eine Ergänzung.
Naja, da habe ich Sie unterbrochen.
Zum zweiten Dokument.
Ja.
Denn zu diesem wissenschaftlichen Befundbericht gehört als zweites auch noch ein Wertgutachten von dem vereidigten Sachverständigen der IHK, der jetzt, nachdem der Befundbericht erstellt wurde, die Qualitätseigenschaften des Steins untersucht. Mhm. Also Farbe, Reinheit, Schliff und Größe.
Mhm.
Dann diesen Stein seiner Bezugsgruppe zuordnet, also den Stein, die vergleichbaren Qualitäten hat. Und dann nach einer sorgfältigen Marktrecherche, weil er Zugang hat über die Handelskammer zu den Preistabellen, einen einzelnen Wiederbeschaffungswert ermittelt, dokumentiert und dafür haftet.
Okay.
Ein zweites gerichtsfestes Dokument, was frei von Interessenkonflikten erstellt worden ist. Und nur mit diesen beiden Dokumenten in Kombination ist sichergestellt, dass der Anleger Investmentqualität kauft zu einem entsprechenden angemessenen Preis.
Okay, das ist wichtig. Ja.
Das ist wirklich wichtig und da legen wir sehr viel Wert darauf, auch immer wieder zu informieren und zu sensibilisieren, denn entscheidend ist, dass der Wert, der in diesem Wertgutachten dokumentiert ist, ein unmittelbarer Indikator ist für die Qualität des Steins.
Mhm.
Das heißt, je besser die Qualitätseigenschaften sind, desto höher ist der Preis des Steins.
Mhm.
Das heißt, ich kann automatisch Rückschlüsse ziehen, handelt es sich hier um eine Schmuckqualität oder um Investmentqualität.
Mhm.
Bedeutet ganz konkret, ein einkarätiger Rubin in Investmentqualität geht eben los erst ab 18.000 Euro, wie eingangs schon besprochen. Das sind die Mindestgrößen. Ein einkarätiger Rubin, der für 3.000, 4.000, 5.000 Euro angeboten wird, ist alles, aber keine Investmentqualität. Das ist ein schöner Schmuckstein, keine Frage. Aber da sollte der Anleger sensibel sein und darauf achten. Mindestgrößen und Mindestkaufpreise.
Ein wichtiger Punkt.
Ja,
und absolut. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich müsste mal so einen Stein empfehlen, sage ich jetzt mal vorsichtig, was wäre das im Moment?
Ja, wenn Anleger zu uns kommen und sagen, Mensch, wir haben jetzt hier 100.000 Euro zur Verfügung, möchten investieren, dann wäre natürlich die erste Empfehlung eine Kombination aus Rubin, Saphir, Smaragd und vielleicht den Smaragd aktuell etwas höher gewichten. Denn gerade beim Smaragd, habe ich ja schon angedacht, haben wir interessante Entwicklungen verfolgt. Vielleicht kurz dazu nur ein, zwei Sätze. Gemfields ist einer der größten Explorer für Rubine und Smaragde.
Okay.
Und Gemfields macht einmal im Quartal eine Auktion für ihre Top-Qualitäten, für ihre Investment-Qualitäten. Und diese Auktion für Smaragde aus Sambia wurde im letzten Quartal 23 abgesagt, weil man nicht genügend Material mehr in Sambia gefunden hat. Es kam also zu einer Verknappung. Wir haben dann geschaut, wie sieht die Auktion im ersten Quartal 24 aus. Die hat stattgefunden, aber allerdings wurden nur 93% verauktioniert. Und das war die entscheidende Kennzahl, waren 55% davon lediglich Schmuckqualitäten, die versteigert worden sind. weil man nicht genügend Investmentqualitäten gefunden hat. Das heißt also, man sieht dort schon eine deutliche Verknappung. Chemfields versucht jetzt in Sambia neue Fundstätten aufzumachen. Das kann lange dauern, das wird viel Geld kosten. Ob erfolgreich ist, das weiß man nicht. Im Ergebnis haben wir jetzt eine Verknappung. Und auf der anderen Seite sehen wir schon bei den Auktionen, bei den großen Auktionshäusern, dass Smaragd in Topqualität im Preis anziehen. Das wird sich auch irgendwann in der Preisbildung im Einzelhandel niederschlagen. Und deshalb haben wir den Markt im Moment dieses Jahr genutzt, um unsere Bestand an Smaragden aufzustocken und empfehlen gerade den Smaragd auch als den Stein der Zeit und würden den aktuell so ein bisschen übergewichten.
Jetzt mal eine Frage so langsam zum Schluss des Interviews, Herr Pampel. Wie kamen Sie denn da zu dem Thema? Denn ich sage mal, Edelstein, gerade auch als Investment, jetzt nicht als Schmuck, ist ja irgendwie nochmal recht spitz, das Thema. Wie kamen Sie dazu?
Ja, ich habe eine ganz klassische Ausbildung zum Diplom-Betriebswirt in der Fachstufe Bankwesen. Habe bei einer regionalen Genossenschaftsbank gearbeitet, da meine Ausbildung genossen und bin dann sehr früh auch in die Anlageberatung gegangen. Und wir haben 2015, 16 einen Edelmetallhandel gegründet, haben uns also wirklich auf Gold als Asset, Basisinvestment auch spezialisiert. Und aus diesem Bereich heraus kam einfach die Nachfrage nach ergänzenden mobilen Sachwertanlagen. Und der erste Gedanke war immer der Diamant.
Ja.
Und da wir wenig Expertise dazu hatten, haben wir uns mit Mineralogen aus Idar-Oberstein, der Hotspot der europäischen Edelsteinbranche, zusammengesetzt, um das zu erörtern. Und da sind letztendlich zwei Punkte rausgekommen. Punkt eins war, dass mal der Diamant, so schätzt es ein Wissenschaftler ein, als Investment gar nicht in Frage kommt,
ja,
sondern wenn, dann wirklich der Farbedelstein, weil er einfach deutlich seltener vorkommt und auch in der Preisbildung ein natürlicher Markt vorherrscht. Und der zweite wesentliche Aspekt war, dass man eben auf diese Qualität so besonders viel Wert legen muss. Und das war dann so die Geburtsstunde des deutschen Edelsteinkontos. Und meine Familie hat darauf auch sehr, sehr stark reflektiert, weil ich bin in der ehemaligen DDR geboren und mit den Erfahrungswerten meiner Oma gepaart, die ist 1914 geboren, die hat 5 verschiedene Währungsreformen erlebt. Wir haben 40 Jahre DDR erlebt, das ist auch sehr prägsam und heilsam. Und das hat dann auch nochmal diese Affinität zum Edelstein wieder hervorgebracht. Man hat sich bewusst gemacht in der Familie auch, dass der Edelstein in jeder wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Phase funktioniert hat und man Vermögenswerte generationsübergreifend weitergeben konnte. Und da haben wir gesagt, das passt, das ist einfach stimmig, das fühlt sich richtig an. Und dann haben wir uns genau darauf spezialisiert. Und heute sind wir stolz, wir feiern jetzt dieses Jahr 5-jähriges Bestehen des Deutschen Edelsteinkontos. 2018 haben wir begonnen, haben wir seit 2020 sind wir richtig aktiv als deutsches Edelsteinkonto unterwegs und werden da als Marktführer wahrgenommen. Das ist eine tolle Entwicklung.
Sehr spannend. Herr Pampel, als allerletzte Frage für das Interview, haben wir jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Irgendein Aspekt oder haben Sie noch was Spannendes, wo Sie sagen, das müssen wir jetzt noch loswerden beim Thema Edelsteine? Gibt es irgendwas?
Ich würde diese Frage an unsere Zuschauer weitergeben an der Stelle. Wenn offene Fragen sind, einfach vielleicht unten als Kommentar reinschreiben.
Gerne.
Vielleicht haben wir da die Gelegenheit, in einem nächsten Video auf diese Fragen einzugehen und zu beantworten. Ich von meiner Seite aus fand das ein gelungenes Interview. Ich hoffe, Sie konnten den maximalen Nutzen ziehen aus diesem Interview. Und dann, ja.
Haben Sie ja fast jetzt meine Abmoderation gemacht. Muss ich gar nichts mehr machen heute, Herr Pampel.
Entschuldigung.
Alles gut. Nee, also ich hätte das auch nur gesagt. Lassen Sie es uns gerne in den Kommentaren unten wissen, weil es mal so ein bisschen anderes Video. Wir wollten jetzt mal bei einem Investment wirklich ein bisschen tiefer reingehen. Edelstein, ich fand es sehr interessant. Also ich werde mich jetzt auch mal ein bisschen damit beschäftigen. Ich hatte es vorher noch nicht so auf dem Schirm. Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen, auch wenn Sie Fragen an Herrn Pampel haben. Vielleicht 1, 2 kann man ja vielleicht schon mal austauschen, ja, wenn es konkrete gerne Fragen gibt. Schauen Sie unten im Link in der Videobeschreibung und ja, dann bleibt mir wie immer nur zu sagen und auch heute passt es wieder sehr gut, bleibt investiert.